Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur am frühen Samstagmorgen. Und wenn Sie heute Abend um 20.30 Uhr mal aus dem Fenster schauen, dann achten Sie mal drauf, ob irgendwo in Ihrer Nachbarschaft die Lichter ausgehen und ausbleiben. Heute ist nämlich die Earth Hour, die Stunde der Erde quasi, ausgerufen von der Naturschutzorganisation WWF. Die Dunkelheit soll symbolisch darauf hinweisen, wie wichtig Umwelt- und Klimaschutz ist. Die Oper von Sydney, die wird zum Beispiel eine Stunde lang dunkel sein. Die macht jedes Jahr mit. Man muss aber kein Prophet sein, um zu wissen oder um es zumindest so zu schätzen. Auch in ihrer Nachbarschaft werden die Lichter anbleiben. Viele Menschen, denen Klimaschutz extrem wichtig ist, die schaffen es nicht, konsequent alles dafür zu tun. Sie fliegen weiter dreimal in den Urlaub, sie fahren Auto, sie essen Fleisch. Das ist ein Dilemma für ganz viele Menschen, aus dem man sich aber nicht lösen kann. Es ist aber vielleicht auch völlig unnötiger Stress. Das sagen andere, die sagen, geißelt euch doch nicht so, wir können doch vernünftig nach Lösungen suchen. Wir wollen wissen, was Immo Fritsche davon hält. Er ist Professor für Sozialpsychologie an der Universität Leipzig und er schaut sich ganz genau an, wie wir als Gesellschaft mit dem Klimaschutz umgehen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Fritsche, ich oute mich. Ich würde auch gerne mehr tun, ich mache es aber nicht. Ich fliege dieses Jahr in den Urlaub, ich esse Fleisch. Mir fallen bestimmt noch viele andere Sachen ein, auf die ich nicht verzichten kann oder ja, nicht verzichten will. Trauen Sie sich eine Ferndiagnose zu? Habe ich ein Problem?
Naja, letztendlich haben wir alle das Problem und das ist möglicherweise auch Kern der Angelegenheit an vielen Stellen, weshalb man als Individuum dann eben häufig nicht das tut, was für das Kollektiv eigentlich das Richtige und Angemessene wäre. Und natürlich man als Individuum allein durch all das, was man da tun könnte, letztendlich ja nie das Weltklima in dem Umfang beeinflussen kann, in dem es nötig wäre. Ja, also Sie werden nie mit ihrem dann hoffentlich veränderten Urlaubsverhalten in der Zukunft, ja, und dem anderen Speiseplan tatsächlich einen Ausschlag nach unten in den IPCC-Temperaturgrafiken sehen. Ja. Deswegen führt es, glaube ich, auch in die Irre, wenn, wie das häufig getan wird, individuelles Umweltverhalten, Umwelthandeln vor allem als eine ganz individuelle, persönliche Kosten-Nutzen-Entscheidungen eingeschätzt wird, weil wenn wir das machen würden, dann, naja, dann müssten wir da gar nicht rangehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns in bestimmten Bereichen natürlich auch versucht, die klimafreundlicheren Entscheidungen zu treffen. Und das ist ganz spannend, dass wir das tun. Also häufig handeln wir tatsächlich fürs Kollektiv, für die Gemeinschaft und weniger für unsere ganz eigenen persönlichen
jetzt
Interessen.
Habe ich gerade schon das Kollektiv und das Individuum rausgehört, aber Sie haben natürlich recht, ob ich jetzt fliege oder nicht, davon wird dieses Flugzeug wahrscheinlich trotzdem starten. Das ist natürlich aber dann auch sehr leicht gemacht, oder? Für mich? Dann kann ich mich ja fein rausreden.
Ja, stimmt. Aber gleichzeitig weist es möglicherweise auch einen Weg daraus. Also wie kann man sich selbst motivieren, hier zu handeln? Eine Variante ist möglicherweise, sich zu vergegenwärtigen. Ja, es ist eben ein Kollektivproblem. Und tatsächlich haben wir Menschen die wunderbare Eigenschaft, dass wir unser Selbst uns selbst häufig definieren als ein Wir und nicht so sehr als ein Ich. Ja, Sie kennen das vielleicht, weiß ich, ob Sie mal ins Fußballstadion gehen. Ja, da verändert sich die Psyche sehr grundlegend. Ja, da tun wir Dinge und rufen vielleicht Dinge, die wir sonst nicht rufen würden. Also das heißt, wir haben diese Eigenschaft, dass wir in vielen Situationen eben so denken und handeln, als wären wir ein Wir. Und in einem solchen Modus, da ist es dann eben auch möglich anzunehmen, dass Handeln, nämlich als Kollektiv, also wenn wir uns verändern, dann eben auch einen entsprechenden Effekt auf die Umwelt hat.
Aber wie kommen wir denn in dieses kollektive Denken?
Ja, vielfach sind es solche Situationen, von denen ich gerade gesprochen habe. Vielfach sind es natürlich auch Einflüsse, die auf uns wirken, die wir im Alltag so nicht wahrnehmen. Wenn man Leute fragt, ja, woran liegt es denn, wovon hängt es denn ab, ob du vorhast, Energie zu sparen und ob du es dann auch tust, was ist dafür wichtig, wäre es wichtig, dass du damit die Umwelt schützen kannst, wäre es wichtig, dass du damit Geld sparen kannst oder ist es wichtig, dass die Mehrzahl der anderen in deiner Umgebung das auch tun, dann sagen die Leute, naja, ach, klar, das mit der Umwelt, das wäre schon ein Grund zum Energiesparen oder auch, dass ich Geld sparen kann, aber also, was jetzt die anderen in meiner Umgebung tun oder nicht, das beeinflusst mich da nicht groß in meinen Entscheidungen. Wenn man dann hingeht und das experimentell untersucht, das heißt tatsächlich dann, wie das amerikanische Kollegen in kalifornischen Haushalten getan haben, den Leuten einen Monat lang erläutert, wie hoch der Anteil der Nachbarinnen und Nachbarn ist, die Energie zu sparen versuchen, dann zeigt sich, dass das tatsächlich letztendlich hier dann den stärksten Effekt hat. Ja, also das heißt, was tun die Leute in meiner Nachbarschaft, Leute, die so sind wie ich, was tun wir eigentlich?
Also, aber das wären dann eher kleine Kollektive, oder? Also Sachen, die messbar sind, die sichtbar sind, die ich erleben kann, dass sich da was ändert und nicht die großen globalen oder nationalen Projekte?
Nö, das geht auch durchaus auf anderen Ebenen. Also Kollektive sind ja häufig so gestaltet, dass wir eben uns nicht alle kennen. Es geht ja um soziale Identität. Also das heißt, wofür stehen wir eigentlich? Nehmen Sie beispielsweise eine soziale Identität, die im Kontext von Klimawandel in den vergangenen Jahren auf die Bühne getreten ist, nämlich die junge Generation, ja, die Fridays for Future Generation. Das ist ein Kollektiv, da kennt man sich nicht gegenseitig. Aber das prägt das Selbstverständnis einer Generation und möglicherweise auch das Selbstverständnis einer ganzen Gesellschaft, deren Teil diese Generation ja ist.
Die diskutieren ja aber genauso, was der richtige Weg ist, nämlich eine Lösung ist es zu verbieten. Ganz aktuell reden wir über den Verbrennermotor, der verboten werden soll, oder wir reden über die Gasheizung, die verboten werden soll. Oder die andere Philosophie ist zu sagen, wir suchen nach technischen Lösungen. Wir denken also quasi jenseits von Verboten. Macht das einen Unterschied für das kollektive Denken?
Naja, also zuerst mal macht es einen Unterschied hinsichtlich der Wirksamkeit. Also es ist, denke ich, wenn ich die Kolleginnen und Kollegen aus den Klimawissenschaften höre, halte ich es für unwahrscheinlich, dass allein durch technische Veränderungen dem Problem kurzfristig beizukommen ist. Und wir brauchen hier Kurzfristigkeit von Lösungen. Das heißt, es wird nach deren Einschätzung nicht so gehen, dass wir einfach nur den Antrieb wechseln und alles geht weiter wie vorher, sondern es müssen sich Normalitäten ändern. Und das ist, denke ich, auch eine Aufgabe von Politik. Das heißt, klar machen, naja, wie wird die neue Normalität aussehen? Ja, also, dass bestimmte Dinge eben in 10, 20 Jahren nicht mehr so sein können und auch nicht sein werden, wie wir uns das heute für normal vorstellen. Also, dass jede sein oder ihr eigenes Auto vor der Tür stehen hat. Ja, vernetzte Mobilität ist ein Stichwort. Ja, viel stärkere Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, eben weniger Flugreisen, langlebig kaufen, mehr reparieren, veränderter Speiseplan und so weiter. Das sind Dinge, die werden kommen müssen. Und da geht es darum, eben heute schon ein Bild dieser Normalität auch zu zeichnen, indem auch klare Randbedingungen definiert werden. Ja, also wir orientieren uns daran, was wir denken, was die soziale Normalität ist, also was die Mehrzahl der anderen in unserem Kollektiv, was auch immer das ist, unser Land, unsere Stadt, unsere Nachbarschaft, für normal hält, für akzeptabel hält. Ja, und wir kennen das ja vielleicht aus unserem eigenen privaten Umfeld, wo wir manchmal Skrupel haben bei Entscheidungen, gemeinsamen Entscheidungen, wo fahren wir denn hin in den Urlaub? Ja, da dann zu sagen, ja, lass uns auch über die Umwelt nachdenken und vielleicht eine Radtour machen oder mit der Bahn verreisen und jetzt nicht nach Mallorca fliegen als Freundesgruppe. Ja, man hat den Verdacht, irgendwie könnte das deplatziert wirken, weil eine große Unsicherheit besteht. Was ist denn die Norm? Was ist denn das, was alle Leute oder die Mehrheit für normal und für angemessen halten? Und tatsächlich gibt es spannende Befunde, die zeigen, dass die meisten Leute sich gar nicht bewusst sind, wie positiv die Normen und die Erwartungen ihrer Mitmenschen sind hinsichtlich Klimaschutz. Da gibt es große Mehrheiten, aber systematische Studien zeigen, wir haben das noch nicht so auf dem Schirm. Das heißt, kommunizieren, ja, in Alltagssituationen sagen, hey, Umwelt- und Klimaschutz ist für mich hier wichtig, ich schaffe mein Auto ab. Also gutes Tun, drüber reden und die Politik, für die heißt es, Visionen eben zeigen, beziehungsweise Skizzen dessen, wie es in 10, 20 Jahren aussehen wird und dann geht es auch schneller auf dem Weg dahin.
Imo Fritsche, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Professor für Sozialpsychologie an der Universität Leipzig. Wir haben über Individuen gesprochen und über Kollektive und wie wir mehr Klimaschutz erreichen können. Vielen Dank.